Zwischenzeitlich Dokumenta im Freien Radio Kassel.
Liebe Freundinnen und Freunde, ihr hört die neueste Ausgabe der Sendung Zwischenzeitlich Dokumenta hier im Freien Radio Kassel. Heute wieder eine Stunde Informationen über die Dokumenta zur Dokumenta. Und wir haben heute wieder mal einen Besuch, einen Gast bei uns im Studio. Und wie das bei uns so üblich ist, wird sich der Gast jetzt zunächst mal kurz selbst vorstellen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Susanne Hesse-Badibanga. Ich habe die Position der Leitung der Abteilung Bildung und Vermittlung für die Dokumenta 15.
Ja, wir wollen uns heute also ein bisschen über das Thema Vermittlung unterhalten bei der Dokumenta 15. Da gibt es ja vor allem diesen Begriff Sobat. Vielleicht kannst du das erstmal erklären, das ist ja indonesisch.
Mhm. Sobat heißt Freund oder Freundin, also Sobat ist Plural, Sobat Singular, Freund oder Freundin oder auch Begleiterin auf einer Reise.
Mhm. Ja, das Thema Vermittlung ist ja ein Thema, was die Dokumenta oder generell die gesamte Kunstwelt ja seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich begleitet. Es gibt ja verschiedene Ansätze oder Konzepte, wie so eine Kunstvermittlung funktionieren kann. Das, woran ich persönlich dann natürlich erstmal denke, ist, dass man halt entweder einen Audioguide hat oder irgendjemanden hat, der eine Führung mit einem macht. Ist das so das Zentrale von Vermittlung oder was gibt es da für Facetten?
Also der Begriff der Führung versucht man gänzlich zu vermeiden, weil man eben so eine Erklärerinnen-, Sprecherinnen-Position eigentlich gar nicht mehr will, sondern grundsätzlich dialogisch mit den Besucherinnen in Kontakt tritt. Das ist das eine. Und was war nochmal deine erste
das
Frage?
Genau, und das andere waren so Audioguides.
Also ach so, genau. Klassische Audioguides, aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Also ein klassischer Audioguide ist entweder natürlich irgendwie sowas wie eine Geschichte oder Informationen, die linear weitergegeben werden, wo man nicht interagieren kann. Aber Kunstvermittlung, wie das Wort schon sagt, ist eben sozusagen eine sehr aktive Position und auch eine sozial interaktive vor allem. Und das ist, glaube ich, das Wichtige daran, dass Körper miteinander sprechen und man eben nicht nur einfach sich Informationen abzieht.
Ja, und die Kunstvermittlung hat ja in der Dokumenta-Geschichte eine gewisse Bedeutung. Wenn man da an die Besucherschule von Basen Brock denkt, die ja inzwischen vor über 50 Jahren entstanden ist, ist das eine gewisse Tradition, in der ihr auch heute noch steht?
Also ob wir jetzt in der Tradition der Besucherinnenschule von Basen Brock stehen, aber das stimmt schon, das ist die erste Aktion gewesen, aus einem sozusagen sogenannten Expertinnen-Team heraus an die Öffentlichkeit zu treten, die eben nicht Expertinnen sind und eben zu sagen, okay, die müssen eingebunden werden. Das steht schon in dieser Tradition. Dann war lange letztendlich traditionelles Programm, dass es eben damals noch Führungen gab. Und die richtige Wende, der sogenannte Educational Turn, haben wir seit der Dokumenta 12, also 2007, unter der Leitung von Ulrich Schöttger und Carmen Mörsch zu vermerken, wo eben auch sowas wie eine kritische Praxis Teil der Vermittlung wurde.
Inwiefern kam es da denn zu einem Wandel? Also was ich weiß, ist natürlich, dass es auch immer wieder so Diskussionen gibt, inwiefern zum Beispiel die Vermittlung sozusagen eigentlich nur die Ideen der Kuratorinnen weitergibt oder ob die eigentlich eigenständig arbeiten soll.
Ab dieser Zeit tatsächlich, 2007, Dokumenta 12, fing das an, dass man darüber nachdachte, dass die Vermittlerinnenrolle eben eine ganz eigene Praxis ist und eben zusätzlich zu dem, was die Kuratorinnen sagen, was die Kunstwerke sagen und so weiter, etwas ist, was eine völlig eigene Erzählung generiert, was eine eigene Handlungspraxis ist und eben auch das fing da an, auch als künstlerische Praxis verstanden wird und als kritische Praxis vor allem.
Ja, du hast vorhin ja bereits so ein bisschen diese Hierarchie angemerkt, die eventuell existieren kann, wenn man Vermittlung vor allem als so ein Bildungsprogramm ansieht, wo sozusagen ja den BesucherInnen pädagogisch gesagt wird, ja, so habt ihr das Ganze zu verstehen. Ich vermute mal, eines der zentralen Ansätze von dir jetzt oder auch dieses Jahr, aber auch sicher schon länger bei der Vermittlung, ist ja irgendwie so ein bisschen diese Hierarchie aufzuheben, oder?
Genau, es geht wirklich darum, die Frage der Expertin die Rolle der Expertin in Frage zu stellen, das ist das eine. Es geht um hegemoniale Wissensproduktionen, also das ist ein ganz wichtiger Begriff darin, dass man eben besonders natürlich in einem kritischen Blick auf ein eurozentristisches sozusagen Narrativ von Wissen und Kategorien, Wissenskategorien befragt und in dem Moment eben beginnt sozusagen dieses Gefüge in Frage zu stellen und eben die Besucherinnen auch als einzubeziehen, als diejenigen, die Wissen mitbringen und mit Wissen tragen. Und dieses Wissen zu moderieren und dieses Wissen zueinander zu bringen und daraus neues Wissen zu generieren, das ist eigentlich die Aufgabe der Vermittlung.
Das ist aber natürlich wahrscheinlich auch nur möglich, wenn die Kunst auch entsprechend ausgestaltet ist. Also ich kann mir vorstellen, die klassische Vermittlung bei klassischen Kunstwerken, nehmen wir an, man geht durch das Museum Wilhelmshöhe, wo die alten Schinken hängen, die alten Meister, da ist wahrscheinlich eine ganz andere Art von Vermittlung gefordert und verlangt als beispielsweise bei einer Documenta.
Das stimmt natürlich, zeitgenössische Kunst hat natürlich, erfordert zeitgenössische Formate, ganz klar. Aber ich bin der Ansicht, man kann auch mit einem Rembrandt zeitgenössisch umgehen natürlich. Also diese Herausforderungen haben wir anzuschauen. Also das zum Beispiel, also ich habe ja lange in Frankfurt gelebt, da ist ja das Städel, die haben ja ähnliche Sammlung von alten Schinken, die sich eben sehr damit beschäftigen, was für Erzählungen sozusagen stecken in diesen alten Schinken. Und wir haben ja eben eine, zum Beispiel eine koloniale Erzählung, die ja auch in diesen alten Schinken steckt, die ja lange, lange gar nicht miterzählt wurde. Mhm. Und wo man jetzt eben zum Beispiel anfängt zu schauen, was steckt in diesen alten Schinken für eine Perspektive, die auch eine sozusagen eine koloniale Perspektive ist, zum Beispiel. Also nur ein Beispiel.
Ja, und da bemerkt man dann vermutlich vor allem bei älteren Werken dann ja eben, dass auch immer wieder neue Fragen aufkommen und eben auch neue Themen, die man mit den Besuchern besprechen muss. Also auch wenn ich jetzt an solche Dinge wie die feministische, also die Repräsentation einfach denke, ähnlich wie den Kolonialismus, das sind ja eben Themen, die eigentlich auch immer erst entstehen und wo, denke ich, die Vermittlung, und das ist ja auch vielleicht eine Besonderheit, darüber werden wir gleich nochmal reden, ja auch immer der erste Ansprechpartner für die BesucherInnen dann ist.
Genau, also das heißt, die Vermittlung ist Teil einer Aktualisierung, also natürlich passiert die auch im Wissenschaftsbetrieb, aber auch die Praxis der künstlerischen Form der Recherche zum Beispiel, das ist ja was, was eine wissenschaftliche sozusagen Herangehen gar nicht ist. Das heißt also, man erarbeitet sich auch unkonventionelle Formate des Recherchierens, aus denen heraus ein bestimmtes Wissen sich generiert, was man also eben aus einem klassischen akademischen Wissenschaftsbetrieb gar nicht heraushören könnte.
Ja, lass uns jetzt mal ein bisschen zur Documenta 15 übergehen. Wir haben ja ein bisschen allgemein gerade über das Thema Vermittlung gesprochen. Wir hatten vorhin den Begriff Sobat auch schon gesagt. Was sind das denn jetzt für Vermittlungskonzepte, die es bei der Documenta 15 gibt?
Also die Herausforderung für diese Documenta, eine Vermittlung zu generieren, war sehr groß, schon allein aus dem Grund, dass die Ausstellung sich selbst als Vermittlung versteht. Also das heißt, die Vermittlung ist im Prinzip implementiert. Das heißt, die Künstlerinnen sind Vermittlerinnen, sie machen Community-Projekte. Also das, was normalerweise die Vermittlung macht, machen die Künstler und Künstlerinnen und ist Teil des kuratorischen Konzepts.
Das heißt, ihr wolltet das Ganze jetzt ja nicht einfach nur verdoppeln, denke ich mal.
Genau, und damit man sich das, damit es eben nicht nur verdoppelt wird, muss man sich halt fragen, was wäre sozusagen dann die Rolle einer Abteilung Bildung und Vermittlung. Da gibt es aber eben auch das klassische Spagat zwischen Serviceleistung und eben einer eigenen sozusagen vermittlerischen Praxis. Und dem habe ich versucht nachzugehen, indem es natürlich eben sowas gibt wie klassische Touren, die eben sowas wie die Besucherinnen abholen und sie in die Ausstellung reinführen. Ich bin nicht so eine ganz große Freundin von diesem Format. Also meine Idee wäre eine andere gewesen, nämlich zu sagen, man hat gar keine Touren mehr, weil ich glaube, das wäre das angemessenere Format für diese Ausstellung. Und das andere ist eben sozusagen ein Austausch über die Vermittlung selbst. Und da gibt es ein Projekt, das heißt Camp Notes on Education. Das ist in der Hafenstraße 76 angesiedelt. Dazu gehört ein Programm mit internationalen Kunstvermittlerinnen, wo eben explizit diese Fragen gestellt werden. Was macht die Vermittlung heute und was für eine Idee von Vermittlung bringt diese besondere Ausstellung mit sich?
Was ist denn die Alternative zu der klassischen Tour? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Guide, der sagt so, wir gehen jetzt durch das Friedrichianum, anschließend durch die Documenta halt und dann anschließend vielleicht noch in die Aue. Was wäre denn die Alternative dazu, dass man quasi geführt von einem Werk zum nächsten Erklärung bekommt? Also die klassische Tour, die klassische Art der Vermittlung. Wie kann man sich denn das, oder wie könntest du es dir vorstellen, wie man das anders handhaben könnte?
Also diese Idee von Erklärung ist ja schon sozusagen per se ein kritisches Moment, weil ich glaube, die funktioniert so nicht mehr auf dieser Ausstellung. Und meine Idee wäre halt gewesen, dem Setting angemessen eben zum Beispiel die Guides in der Ausstellung sich aufhalten zu lassen in direkten Kontakt zu den Künstlern und Künstlerinnen, weil da gehören sie hin und weil die Künstler und Künstlerinnen sind nicht die ganze Zeit da, die Guides oder die Sobat übernehmen Aufgaben, die die Künstlerinnen normalerweise haben. Das heißt, sie aktivieren die Venues, machen auch Workshops und stehen mit den Künstlern und Künstlerinnen im direkten Kontakt und wären dann sozusagen ansprechbar für die Besucher und Besucherinnen.
Also mehr wie das dann bei den Personen, die zum Beispiel Kunstwerke überwachen, ist das sozusagen in den Räumen halt, welche einfach stehen, die bereit sind, wenn Besucher kommen. Damit hätte man ja auch den Kostenfaktor weggeschaffen, weil es ist ja einfach eine Tatsache, wer jetzt eine Tour zum Beispiel machen will, der muss ja nochmal extra auf seinen Dokumentarticket draufzahlen.
Genau, also wenn man hier über Barrierefreiheit spricht, wäre es tatsächlich so, dass man sagt, Barrierefreiheit würde bedeuten, Bildung und Vermittlung kostet nichts. Also das wäre eine Idee gewesen, dem nachzugehen und da zu gucken, eben entsprechende Förderungen noch einzuholen oder eben auch darauf zu verzichten. Ich kann das schon verstehen, dass natürlich so ein Apparat auch Gelder generieren muss oder dass man die Ausgaben für die Sobat sozusagen wieder amortisieren muss. Ich habe da natürlich vollstes Verständnis und unterstütze auch die Idee, wir brauchen, müssen den Besucherinnen Service geben. Nur, um das nochmal zu ergänzen, meine Rede von vorhin, dem Format angemessen wäre es so nicht, also eine Gruppe, stellen wir uns vor, eine Gruppe kommt in einen Raum, in der eine Gruppe mit einer Gruppe arbeitet. Also das heißt, wir sind in einer Situation, die einfach ein hochsensibles Arrangement darstellt, wo man eben auch mit sehr viel Respekt und Vorsicht reingehen muss. Und ich glaube, allein das schon ist gar nicht möglich, wenn man diese Gruppentouren macht, sondern es braucht einen anderen Zugang zu Räumen.
Das würde dann aber bedingen, dass man auch eine größere Spezialisierung hätte wahrscheinlich. Also genau. Wenn jemand sagt, so, ich bin jetzt für diesen Raum im Friedrichianum zuständig, das heißt, er kennt sich nur in diesem Raum aus und kennt die Kunstwerke aber ganz genau, die Künstler, und weiß möglicherweise auch ganz individuell auf die Besucher zuzugehen und sie dann quasi da abzuholen, wo sie sind, und ihnen das so zu vermitteln, dass es auch am besten verstehen und am besten rüberkommt.
Ne? Genau. Also das wäre erstmal das. Wir hätten eine höhere Spezialisierung gewährleistet und zum anderen hätten wir aber auch ein anderes Verhalten der Besucher und Besucherinnen gewährleistet, weil sie sich nämlich eine Frage überlegen müssen, die sie haben. Das heißt, sie könnten nicht sagen, gut, ich habe jetzt für dich bezahlt, deswegen kann ich jetzt über dich verfügen und erklär mir das jetzt mal. Und wenn du mir das nicht erklären willst, dann werde ich sauer, weil ich möchte dann doch, dass du es mir erklärst. Das sind halt so bestimmte sozusagen Verhalten, die dann auch die Besucherinnen für sich selber nochmal reflektieren müssten, um zu sagen, ja, wie gehe ich denn überhaupt rein in so eine Ausstellung, was für Fragen habe ich da? Und ich denke halt, so eine klassische Einführung in das Konzept, was ist Lumbung zum Beispiel, das kann man über einen Audioguide lösen, das oder eine App oder so, das ist ja kein Problem.
Dafür braucht man keine Person, die das immer wieder sagt.
Richtig.
Jetzt ist natürlich aber trotzdem, ist anders gekommen vielleicht, kannst du das ja ein bisschen mal erklären, wie ist denn das Konzept entstanden jetzt der aktuellen Vermittlung?
Also dadurch, dass es eben hier so viele diverse Ansätze bezüglich Vermittlung gibt, habe ich halt versucht, sozusagen den Raum für die Sobat so größtmöglich offen wie möglich zu halten und so individuell wie möglich. Das heißt, es gibt kein übergestülptes Konzept, so müssen wir das machen, sondern die Sobat finden ihre eigenen Wege, ihren eigenen Umgang mit der Ausstellung und ihre eigenen experimentellen Zugänge oder auch nicht experimentellen Zugänge, da haben sie alle Freiheiten.
Ihr habt im letzten Herbst habt ihr die Sobats ausgewählt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Gab es auch einen Aufruf, dass man sich da melden konnte. Nach welchen Kriterien habt ihr denn dann geguckt? Also normalerweise ist ja so, die Guides bei solchen Ausstellungen, das sind meistens Kunststudenten oder irgendwie Leute, die sich ein bisschen mit der Kunstszene auskennen. Aber möglicherweise war das ja diesmal ein klein wenig anders, was die Qualifikationen betrifft. Ne?
Ja, nicht unbedingt. Also es sind sehr viele auch Kunststudierende oder Kunstwissenschaftsstudierende dabei. Es sind aber auch einige Lehramtsstudierende dabei. Sind aber auch Soziologinnen, Architektinnen, also Personen aus anderen Bereichen der Kulturwissenschaften dabei. Also auch gibt auch jemanden, der aus der Musik kommt. Also es gibt schon auch unterschiedliche Zugänge, die möglich sind. Mhm. Also weil ja Soziologie zum Beispiel ist ja ein sehr wichtiges Wissen, was man braucht, um diese Dokumente zu verstehen.
Ja, was besonders war, und muss man vielleicht immer kurz zurückblicken, ich kann mich noch erinnern, bei der Documenta 14 gab es damals schon viel Kritik, was dann während der Ausstellung entstanden ist bezüglich der Arbeitsbedingungen der damaligen Vermittlerinnen, auch bezüglich der Frage, inwiefern sie bezahlt werden, inwiefern die Vorbereitung dieser ganzen Tour nicht bezahlt wurde. Und ich glaube, eine Besonderheit war jetzt ja, dass ihr da ein bisschen davor gegangen seid und mal, also einige ja schon jetzt seit einem halben Jahr eigentlich Angestellte bei der Documenta sind und sich vorbereiten konnten für diese Touren.
Genau, wir haben unterschiedliche unterschiedliche Modelle verfolgt. Also wir haben, also es gab einmal 15 oder 17 Personen, die quasi schon seit Dezember da sind, die sich eben schon längerfristig auch vorbereiten konnten, auch über die Fragen von kollektiver Arbeit Gedanken gemacht haben und die dann sozusagen die Hosts waren für die große Gruppe, die dann im Mai gekommen ist. Wir haben versucht, sozusagen Arbeitsbedingungen zu ändern, insofern, als dass wir Leute angestellt haben, die eben zu 20 oder 40 Stunden angestellt sind. Ungefähr 60% der SOBAT sind fest, also sind angestellt. Die Ausbildungszeit ist bezahlt worden, also für quasi einen Monat Ausbildungsphase sind sie bezahlt worden. Sie haben alle Rechte, die man haben kann. Also man kann sich krankschreiben lassen, man hat Urlaub und so weiter. Genau, und sie haben eben kalkulierbare Summe, die sie am Ende des Monats bekommen, womit sie eben rechnen können, also unabhängig von der Buchungslage.
Wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Man muss ja bedenken, dass natürlich die Gruppen, die SOBATs hier was zu betreuen haben, durchaus unterschiedlich sind. Ich denke mir, es ist schon was anderes, ob ich eine Gruppe von Kunstwissenschaftlern aus Berlin habe oder eine Schulklasse aus Waldau. Wie ist da so die Herangehensweise? Ist es so, dass man sagt, so jeder SOBAT hat möglicherweise seine Schwerpunkte, eine Gruppe von, oder sag mal, ein Zielpublikum, das er am ehesten dann sozusagen zugewiesen bekommt, oder ist es auch eher vom Zufall abhängig, also dass mehr oder weniger jeder alles können muss und jeder mit jeder Gruppe mehr oder weniger auskommen muss?
Also beides ist der Fall. Also das wird schon so ein bisschen erwartet. Das kommt natürlich, es wird schon so ein bisschen erwartet, dass auch die SOBAT dazu in der Lage sind, flexibel zu reagieren. Wenn möglich, versuchen wir aber schon, also das ist unsere Aufgabe, wir buchen sozusagen die Guides den Touren zu, da auch so ein bisschen zu steuern. Also nach einiger Zeit weiß man, wer hat seine Präferenzen, was kann wer gut oder weniger gut oder möchte auch bestimmte Gruppen nicht übernehmen. Und da versuchen wir eben schon, wenn möglich, zuzuteilen oder auch nachzufragen, oder die SOBAT tauschen dann auch untereinander. Also es gibt ein paar Leute, die sehr viel lieber Fachgruppen bedienen und andere, die das eben gar nicht gerne machen. Also wir versuchen das. Dazu bräuchte es allerdings ein wirklich kompatibles Buchungssystem, was hier nicht in der Gänze der Fall ist.
Und was da sicher auch dazu kommt, sind solche Dinge wie Sprachbarrieren. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit SOBATs gesprochen hatte, die gesagt haben, ja, vor allem aufgrund der Antisemitismusdebatte, wo dann ja auch nochmal, wenn man zum Beispiel nicht deutschsprachig ist, die Debatte ja auch einfach nochmal um einiges schwieriger ist, wenn man ein deutsches Publikum hat, dass welche gesagt haben, ja, ich möchte eigentlich nur noch Touren auf Englisch gerne machen. Mhm. Wie ist das denn? Wir hatten hier auch vor ein paar Wochen eine Sendung namens Walk and Worries, wo eben solche ganzen Dinge angesprochen waren. Inwiefern kommen diese Sachen bei dir an? Inwiefern versuchst du dort dann auch zu vermitteln? Weil du kannst ja, das hast du jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, auch nicht alles, was du dir wünschst, eigentlich ermöglichen hier bei der Documenta.
Wir versuchen das schon. Dazu bräuchte es allerdings, also wir versuchen das schon, also auch im Hinblick auf die kommenden Documenta-Ausstellungen nachzusteuern, auch darauf zu reagieren. Also zumindest haben wir das im Blick, was für Worries sozusagen existieren. Manche können wir nicht aus der Welt schaffen, weil sie in der Natur der Sache liegen. Also wie gesagt, das Spagat zwischen Service und eigenem Anspruch, also da kommen wir, das können wir nicht wegmachen. Das ist ja fast ein Naturgesetz jetzt erstmal, zumindest in dieser Konstellation. Da müssten andere Strukturen herrschen. Wir versuchen, das können es nicht in der Gänze, aber wir sind weiterhin dran, mit den SOBAT in Kontakt zu stehen oder im Gespräch zu sein und zu gucken, was können wir noch tun. Was können wir nachsteuern oder was ist letztendlich der Erfahrungsbericht für die kommende Documenta?
Apropos Erfahrungsbericht, gibt es denn schon nach zweieinhalb Monaten Documenta schon die ersten Erfahrungen, wie die Leute reagiert haben? Also wie ist denn so die Reaktion des Publikums auf diese Art der Vermittlung? Gibt es da Rückmeldungen schon in größerer Menge? Macht ihr sowas wie ein Monitoring, dass ihr versucht rauszufinden, ob die Maßnahmen, die ihr da ergreift, beim Publikum ankommen?
Ja, es gibt auch eine Besucherforschung, also einmal hier in Kassel entwickelt, aber in der Uni Hildesheim ist auch eine Besucherforschung entwickelt worden. Die müssen wir allerdings noch wirklich ein bisschen durchführen. Das ist auch Arbeit, wofür zum Teil das Personal fehlt. Aber die Rückmeldungen kommen zum Teil durch die Besucherinnen selber, wenn sie uns Mails schreiben. Oder eben auch, die direkt an die SOBAT gerichtet werden, oder eben zufällig trifft man jemanden, ich hatte da eine Führung, und dann sammelt sich das ja irgendwie auch zusammen. Aber eine richtig professionelle sozusagen Einholen von Besucherinnenstimmen in dem Sinne machen wir nicht.
Hast du denn das Gefühl, dass bisher ja das Konzept erfolgreich ist? Also ich denke mal, vor allem bei so Führungen kann man ja doch relativ gut die, ja, die Buchungen auch ablesen.
Also dass das Konzept der Vermittlung oder das Konzept der Dokumente erfolgreich ist?
Vermittlung, wir gehen erstmal über.
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Leute, ich glaube, die Personen, die sich einlassen auf eben das jeweilige Konzept der Vermittlerin oder eben der Sobat, glaube, die können sehr viel mitnehmen. Es gibt aber eben Publikum, die sich nicht einlassen wollen und dann haben die natürlich ein Problem, weil dann kommt man nicht zusammen, weil sie werden sozusagen eine rein lineare Wissensvermittlung nicht erfahren, weil das ist diese Ausstellung auch gar nicht angemessen. Und eine Aneinanderreihung von da weiß ich noch was und da weiß, das macht irgendwie auch keinen Sinn. Das heißt also, das Konzept ist ja Walks and Stories, das heißt also, man generiert Erzählungen innerhalb der Ausstellung, die eben schon sehr subjektiv sind oder sich auch zusammenaddieren aus den Erzählungen der Besucherinnen und darauf muss man sich einlassen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man wahrscheinlich nicht so viel davon.
Das heißt also, dass die Sobats unter Umständen auch selbst was lernen beim Storytelling, indem sie hören, was die Besucher zu erzählen haben und das dann möglicherweise auch in ihre nächste Führung irgendwie mit einbauen.
Also wenn sie das tun sie, würde ich sich selbst einen Gefallen. Also ich aus meiner eigenen Erfahrung ist es immer so, aus jeder Tour lernt man etwas Neues.
Das wäre noch was ich dich ansprechen will. Also ich meine, du bist jetzt die Chefin, du bist jetzt eigentlich sozusagen nicht dafür da, immer diese ganzen Touren zu machen, aber hast du auf der einen Seite schon bei welchen teilgenommen oder selber auch welche gegeben?
Ich habe selber auch schon welche gegeben, wenn ich dazu komme, also mit einigen Gruppen. Und teilnehmen ist, habe ich tatsächlich nur immer so ganz punktuell mal machen können, aber komplett eine von Anfang bis Ende habe ich noch nicht teilgenommen. Das ist halt auch immer so ein bisschen so eine sonderbare Situation, wenn die Chefin in der Führung, das möchte ich eigentlich auch vermeiden, denn ich möchte eigentlich vermeiden, dass die so weit das Gefühl haben, sie würden irgendwie kontrolliert oder so in ihren Touren, also, aber ich glaube halt schon, dass ich das nochmal machen werde. Und das muss aber vorher abgesprochen werden.
Musste inkognito teilnehmen. Gibt es da irgendwie so eine Fernsehserie jetzt, wo die Chefs inkognito sich in die Betriebe einschmuggeln?
Ob das so gut ankommt, ist die nächste Frage.
Ja, genau.
Mit einer Wanze.
Genau. Wie ist das? Es hieß ja, dass schon einige Sobats auch ihre Stellungen gekündigt haben. Was ist denn so der Hintergrund und was kriegst du davon mit? Ging es da um diese Rahmenbedingungen, also beispielsweise Finanzierung oder sind da andere Gründe möglicherweise ausschlaggebend gewesen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das hat was mit den Rahmenbedingungen zu tun, schlechte Bezahlung, schlechte Wertschätzung, schlechte Bedingungen und so weiter. Also das ist das eine Narrativ. Dann gibt es aber auch Leute, die ganz konkret ihre Masterarbeit fertig machen müssen, Leute, die ein Auslandssemester früher bestätigt bekommen haben, Leute, die nicht so viel verdienen können, weil sie Werkstudentinnenanstellung haben und ansonsten umsonst arbeiten würden, weil ihnen das vom BAföG abgezogen würde. Also da gibt es ganz unterschiedliche drin. Es sind jetzt 11 Leute, die gegangen sind und die Gründe sind da sehr durchmischt.
Werden denn da Nachfolger benannt noch? Also sucht ihr noch Leute jetzt, die noch kurzfristig eingearbeitet werden können?
Tatsächlich nein. Also das könnte man halt sich vorstellen, aber ich glaube halt, sich in dieses Konzept reinzudenken, ist so komplex und braucht so viel Umstrukturierung auch der eigenen sozusagen Vorannahmen. Also auf die Schnelle kann man das so nicht, glaube ich, gewährleisten.
In früheren Zeiten, also zu meiner Zeit, sage ich mal, war es so, dass insbesondere natürlich unter Kunststudenten es einfach ein Ritterschlag war bei der Documenta irgendeiner Form mitmachen zu dürfen und wenn es auch umsonst gewesen ist. Das heißt also, im Prinzip wollten sie nur in ihren Lebenslauf reinschreiben wollen, ich habe bei der Documenta teilgemacht, egal ob als Künstler oder in anderen Funktionen. Ist das heute noch genauso oder ist es doch schon so, dass die jungen Menschlein dann hauptsächlich auch vielleicht eher aufs Geld achten oder andere Kriterien in den Vordergrund rücken?
Das kann ich so nicht beurteilen. Also ich glaube, die meisten würden sagen, ihnen geht es halt eben auch um die Arbeitsbedingungen, nicht um den Ritterschlag. Glauben kann ich es nicht so ganz, weil das ist ja schon eine Form von kulturellem Kapital, was man sich da quasi in die CV reinschreiben kann. Also das ist so ein bisschen beides. Also umsonst würden sie es auf gar keinen Fall machen, weil ich glaube halt, die junge Generation achtet sehr darauf, gerecht behandelt zu werden, was ja auch richtig ist.
Stimmt das, Torben?
Ja, ich würde das auf jeden Fall sagen und auch mein Gefühl jetzt nicht nur bei den Sobats, aber generell, wenn ich jetzt gerade mit vielen Mitarbeitern gesprochen habe hier bei der Documenta, ist es ja genau das, dass viele vielleicht am Anfang gesagt haben, ja, es ist toll, bei der Documenta zu arbeiten, aber das dann irgendwann mal anfängt und dann doch mehr über die Arbeitsbedingungen und so nachdenkt und das ist deshalb jetzt ja auch in den letzten Tagen vielleicht auch immer mehr Kritik laut geworden ist. Ich möchte gerne aber zum Abschluss nochmal auf was zurückkommen, was du vorhin schon gesagt hast, und zwar, dass diese Touren ja für dich gar nicht mal nur das Zentralste der Vermittlung sind. Du hast ja noch weitere Programme, du hast zum Beispiel auch die Kickstarts of the Day, wo jeden Tag ja ein kleiner Vortrag oder eine kleine Diskussion stattfindet. Da wäre jetzt meine Frage, ist das Vermittlungskonzept zu groß oder würdest du sagen, es ist noch gut machbar, das alles sozusagen mal auf den Blick zu haben?
Naja, das kommt drauf an, wie viel Personal man hat. Man kann nie genug machen und also zum Teil betreue ich das ja, Kickstart of the Day, aber Gott sei Dank gibt es jetzt auch einen Sobat, die sich da drum kümmert. Und das ja toll macht, Künstlerinnen einlädt und Künstlerinnen ins Gespräch bringt und so weiter. Und das ist schon machbar. Also dadurch, dass wir diese Anstellungsverhältnisse haben, kann man das ganz gut machen. Deswegen ist man flexibel und sagt, gut, du kriegst dein Geld trotzdem. Und wenn du willst, kannst du dich darum kümmern. Und das hat dann Gott sei Dank so stattgefunden.
Wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch schon gehört, dass es eigentlich auch darum geht, nachhaltig zu arbeiten. Das heißt also auch nach Ende der Documenta weiterhin Kunstvermittlung zu betreiben, also zwischen den Ausstellungen auch. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen?
Also ich glaube, das hat ganz viel Potenzial und da gibt es ja noch gar nicht so viel Erfahrung. Also jenseits der Tour zur Spitzhacke würde ich mir wünschen, dass da tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr passiert. Also ich habe zum Beispiel mal als Beispiel so einen Gedanke gehabt, dass es total toll wäre, mal in dem Archiv zu gucken, welche Künstlerinnen eigentlich Vermittlung gemacht haben bisher und dass man diese Konzepte mal rausholt, sie sich mal anschaut, ausprobiert oder auch Vermittlungskonzepte der vergangenen Documenta-Ausstellungen bis hin zu Besucherschule nochmal neu anschaut, guckt, was funktioniert da noch, was funktioniert nicht. Gucken, was sich lohnt, einfach weiter in den Alltag beizubehalten. Also solche Sachen, also wenn man jetzt bei Documenta bleibt, also bis hin eben zu entstandenen Netzwerken, die unbedingt weitergeführt werden sollten.
Ja, du bist jetzt ja auch schon seit 2019 angestellt, deshalb jetzt auch vielleicht die Frage, endet dein Engagement mit dieser Documenta oder könntest du dir vorstellen, auch bei der nächsten Documenta dich wieder um die Vermittlung zu kümmern?
Also ich bin ja eine Vertreterin, also ich glaube, das reicht, wenn man das einmal macht. Das sollte auch der Raum freigemacht werden für neue Ideen, neue Leute, die das machen und andere und auch junge und zeitgenössische Perspektiven da reinbringen. Also ich meine, es macht natürlich total Sinn, da zu unterstützen und aus einer Erfahrung zu sprechen, aber grundsätzlich, glaube ich, sollten das andere machen, oder?
Ja, und wenn das jetzt sozusagen dein eines Mal war, wie würdest du jetzt, wir sind noch nicht am Ende der Documenta, aber wie schaust du bisher zurück auf deine Arbeit? Bist du zufrieden mit deinem Vermittlungskonzept oder sind die negativen Seiten für dich dann doch größer?
Nein, das kann ich nicht sagen. Das ist eh so unterschiedlich, weil es passieren so wunderbare Dinge, so wunderbare Begegnungen und Gespräche und diese Documenta ist halt einfach so interessant, weil sie so viel aufbringt an Veränderungen, an Dynamiken oder so viel dynamisiert. Ich glaube, das lässt sich überhaupt nicht irgendwie ersetzen und ist ganz, ganz toll. Ich hätte gerne ein paar Dinge tatsächlich anders gemacht, das habe ich ja schon gesagt, aber trotzdem, letztendlich ist ja, es gibt ja kein richtiges Leben im Falschen, das wissen wir und von daher gehe ich mit den Dingen um, die existieren und da gibt es sehr, sehr wunderbare Momente.
Apropos wunderbare Dinge, du warst sicherlich schon auf der Documenta, hast vieles gesehen. Wie würdest du, oder was würdest du jemandem wie mir, ich habe bisher von der Documenta noch gar nichts gesehen. Ui. Ja, aber ich will natürlich
auch. Wir haben eine Person im freien Radio, die sozusagen nur hier ist, damit eine Person immer ganz neutral, ohne irgendwas gesehen zu haben, berichten kann.
Genau, aber natürlich trotzdem würde ich ganz gern einen Tipp haben, was muss ich mir unbedingt anschauen?
Da gibt es ja ganz viel, aber ich würde tatsächlich bei Hübner, im Hübner Areal starten, weil ich glaube, das ist der Raum, der am leichtesten zugänglich ist erstmal und ganz divers, auch mit Video und auch eben sehr haptischen und ästhetischen sozusagen Installationen. Auch Personen, die so ein bisschen voreingenommen da reingehen, sehr reinholen kann. Und da kann man ganz lange Zeit verbringen, bis hin zu komplexen Auseinandersetzungen, zu politischen Verhältnissen. Da kann man unterschiedliche Tiefengänge wählen. St. Kunigundes finde ich ein tolles Moment, weil das eben sehr zugänglich ist und sehr toll ist. Und ich glaube, dann weiter in die Tiefe zu gehen und eben auch mal in das Fridericianum zu gehen und sozusagen das Grundkonzept sich mal anzugucken von Archiven, die Bedeutung von Archiven, die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, die existieren, die miteinander anfangen, in eine Interaktion zu geben, multidirektionale Geschichtsschreibungen. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man so inhaltlich dort entdecken kann, um dann halt die anderen Sachen anzugucken. Ja? Stadtmuseum kann ich sehr empfehlen, das ist sehr toll. Oder auch den Auepark mit dem tollen Komposthaufen von Intermundial Holobiente ist sehr schön, oder das Nest Collective.
Ja, also einiges zu tun für dich, Frank, dann
und
doch.
Und vor allem natürlich ganz so wichtig, die Maidans mitzunehmen. Es gibt noch einen Maidan jetzt im September mit ganz vielen tollen Konzerten. Darf man, wenn man Musik mag, und du bist ja Plattensammler, habe ich gerade vorhin vernommen, darf man auf keinen Fall vermissen.
Ja, genau. Wir haben glücklicherweise die Möglichkeit, wahrscheinlich die Maidan-Aufnahmen, die ja alle zum großen Teil mitgeschnitten worden sind, dann demnächst irgendwann auch nochmal hier im Radio auszustrahlen. Sehr schön.